Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Beginnen wir mal mit dem Apostel Paulus, Herr Christoffersen. Er wurde wohl um das Jahr 1 geboren. Er entstammte einer jüdischen Familie, war von Beruf Zeltmacher und dann war er einer, der die ersten Christen ziemlich radikal verfolgt hat.
Paulus war von Anfang an eine sehr widersprüchliche Gestalt. Er war sehr traditionell, war handwerklich ausgerichtet, war dazu in der Lage, für sich selbst zu sorgen und hat aber auch über die alltägliche Beschäftigung mit dem Lebensunterhalt sich permanent in theologischen Fragen und in Fragen der Religion und der Religionsgesetzgebung eingebracht. Und die ersten Christen waren für ihn eine Provokation ersten Ranges, die er als Gefahr für die herrschende institutionelle Ordnung sah und entsprechend radikal auch verfolgte, mit einem ganz besonderen brennenden Ehrgeiz.
Es war also der Saulus im sprichwörtlichen Sinne. Wir sagen aber, jemand sei vom Saulus zum Paulus geworden. Er war es ja eigentlich beides von Anfang an, weil er einen Doppelnamen hatte.
Ja, dieser Doppelname, der ist gar nicht so etwas Besonderes. Der entspringt eigentlich der Angewohnheit der Zeit, die Namen zu doppeln, wenn sie verschiedene Akzente setzen sollten im Hinblick auf die Herkunft. Aber es bietet sich an der Doppelung dieses Namens, die verschiedenen Facetten seiner Persönlichkeit und auch den Wandel innerhalb seiner Persönlichkeitsstruktur zu kennzeichnen.
Dann passierte 3 Jahre nach Christi Kreuzigung etwas, was das Damaskus-Erlebnis genannt wird und was Sie als Sternstunde der Theologie bezeichnen. Was passierte da genau?
Paulus war auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, um Gefangene zu überführen. Und plötzlich wurde er unterbrochen auf dieser Reise, auf diesem relativ gefahrvollen Weg, kurz vor Damaskus. Ein Licht vom Himmel, er stürzte hernieder, war geblendet, konnte 3 Tage lang nichts mehr sehen. Und es begegnete ihm Christus, der ihn darauf aufmerksam machte, dass er ihn wohl verfolgen würde. Und aus dieser Situation heraus kam Paulus dann als eine geläuterte Person, die dann mitgeteilt bekam, dass sie vom Geist Christi, Geist Gottes beseelt sei und von nun an der Apostel sei für die Mission im Hinblick auf die ganzen Völker der Erde.
Das war eine Art Heidenmission, die er dann betrieben hat.
Paulus hat einen Schwerpunkt gesetzt. Er hat die Heidenmission zum Mittelpunkt seines Werkes gemacht, was nicht heißt, dass er sich nicht auch weiterhin mit dem Judentum auseinandergesetzt hat, aber hat einen besonderen Akzent gesetzt. Und der Akzent war, dass auch die Heiden sich zum Christentum bekehren.
Im Rückblick kann man sagen, er war der erste Theologe eigentlich, der sich auch kritisch mit seinem Christentum auseinandersetzte.
Das Besondere bei Paulus ist, dass er dazu in der Lage ist, wir würden das heute modern nennen, sich reflexiv zu den eigenen Traditionsbeständen und Glaubensinhalten zu verhalten. Und er war dazu fähig, in Texten, vor allem ja nun in seinen Briefen, die gezielt auch Fragen beantworten sollten, zu bestimmen, was denn nun das Wesentliche der neuen Form dieser christlichen Religion, der christlichen Theologie ist. Theologie ist ja immer Reflexion auch über die eigenen Bestände. Und wie der Unterschied nun zu gestalten ist im Hinblick auf das Judentum.
Nun wurde Paulus von den Römern später festgesetzt und so zwischen 60 und 62 wurde er in Rom wahrscheinlich enthauptet. So war Paulus auch zum christlichen Märtyrer geworden. Was hat er denn für die heutige Theologie, sagen wir aktuell, noch hinterlassen?
Paulus ist bleibend für viele auch als der erste Theologe, der einzige wirklich herausragende Theologe im Hinblick auf die gesamte Theologie und Kirchengeschichte, der von keinem weiteren eingeholt worden ist, nicht von Luther, von keinem der Päpste, auch nicht von Schleiermacher oder sonst wem, weil er der Erste und der Präziseste war, der das Verhältnis von Christentum und Judentum bestimmt hat und der deutlich machen konnte, dass allein der Glaube, dass allein die Gnade das Entscheidende ist und nicht die Befolgung eines wie auch immer gearteten Gesetzes. Und das war so einschneidend für die Verhältnisbestimmung des Christentums in seiner frühen Geburtsstunde, dass er von bleibendem Rang ist. Gleichzeitig war Paulus als Apostel derjenige, der für Stabilität eintrat. Er war also auch ein Ordnungstheologe, wie wir das heute sagen würden, der darauf aus war, dass die Gemeinden einen Bestand haben, der auf Dauer gestellt werden kann. Er hat keine Kirchen gegründet, aber er hat eine Gemeindestruktur geschaffen und hat sie von Anfang an so zugeschnitten und organisiert, dass jeder dort seinen Platz hatte. Bis heute ist das vorbildhaft. Denken Sie nur an das Verhältnis von Starken und Schwachen in der Gemeinde oder den verschiedenen Charismen. Jeder kann sich auch in dieser Theologie wiederfinden, weil sie einen universalen Anspruch hat und universale Zuordnung erlaubt.
Musik. Überspringen wir mal ein paar Sternstunden der Theologie, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, Alf Christoffersen, und gehen ins Jahr 1181 oder 1182. Dann wurde Franz von Assisi geboren, der Sohn eines vermögenden Tuchhändlers, erhielt ja eine sehr solide Ausbildung zunächst und sollte auch Kaufmann werden. Was war denn das für ein Grunderlebnis, das Franz von Assisi zu so einem bedeutenden Theologen machte?
Franz von Assisi ist deshalb so eine zentrale Gestalt innerhalb der Theologiegeschichte, weil er ein besonderes Erlebnis hatte, was man mit seiner Person verbindet. Es ist ihm nämlich der gekreuzigte Christus erschienen im Hinblick auf eine Engelsgestalt, ein Seraph, ein Engel mit 6 Flügeln. Und es ist bis heute umstritten, ob der Bericht, der sich mit diesem Zusammenhang verbinden lässt, wirklich eine authentische Erzählung ist oder ob es sich um eine im Nachhinein fingierte Situation handelt. Denn es sind ja auch religiöse Wahnwelten, die da teilweise angesprochen werden. Man weiß gerade bei diesen Erscheinungen, wo dann plötzlich die Wundmale auch an einem selber dann womöglich auftauchen, nicht genau mehr zu differenzieren, ob das jetzt Einbildung ist oder ein reales Ereignis. Insofern haben Sie bei Franz von Assisi das Beispiel für die Kombination von einer enormen Wirkungsgeschichte und wirkungsgeschichtlichen Relevanz und einem womöglich gar nicht historischen Erlebnis.
Sein Einsatz galt ja zunächst dann den Armen. Seinen Orden gründete er als Orden der Fratres Minores, also der Armen oder minderen Brüder. Was meinte denn damals Rom zu dieser Ordensgründung?
Die römisch-katholische Kirche hatte schon im Mittelalter große Probleme damit, wenn plötzlich Reformbewegungen auftauchten, die den Eindruck erwecken konnten, zunächst, ich formuliere das diplomatisch, so wie man es aus diesem System heraus wohl am besten auch tut, die den Eindruck erwecken konnten, eventuell den Grundbestand einer bestimmten Regionen in Frage zu stellen, im Hinblick auf die Stärke und die Durchsetzungsfähigkeit der Institution. Insofern wurde auch Franz von Assisi mit großer Skepsis begleitet, mit großer Skepsis verfolgt. Aber er war eine Geniegestalt im Hinblick auf die Diplomatie. Er war also dazu in der Lage, sich selbst in Rom so zu vermitteln und sich selbst so zu vernetzen mit tragenden Gestalten der Zeit. Es gibt ja in den Hierarchien immer bestimmte Gewehrsmänner und Gewehrsleute, die man braucht, um sich selbst zu stützen, dass er ein Netzwerk erzeugte, was es ihm ermöglichte, sein ganzes Vorhaben durchzuziehen, ohne von der Bühne geräumt zu werden.
Franz von Assisi starb 1226. Uns heutigen gilt der Schutzpatron der Tierärzte, der er ist, vor allem als der große Prophet einer Schöpfungstheologie, der mit seinem Sonnengesang ein Lobeslied auf Gottes Schöpfung angestimmt hat. Was waren denn seine Grundlinien? Wie wollte er Mensch und Natur versöhnen miteinander?
Es ist theologisch gesehen eine nicht ganz unproblematische Angelegenheit, den Menschen, die ihn umgebende Natur und Gott in einen Zusammenhang zu bringen. Mystische Traditionen versuchen immer ein Einheitsbild herzustellen, indem man sich versenkt ins Göttliche, sich versenkt in die Natur, versenkt ins eigene, um so ein allumfassendes Gesamtbild zu erzeugen. Und Franz von Assisi hat einen Vermittlungsweg gefunden über den Geistbegriff, denn der Geistbegriff als Grundbestandteil ja auch der Trinität ist etwas, was auch, es taucht auch schon bei Paulus letztlich als Figur auf, was Verknüpfung herstellen kann. Was es einem also ermöglicht, eine Verbindung herzustellen zwischen der beseelten Natur, zwischen dem beseelten Menschen und dem, was herkömmlicherweise in der Theologie und in der christlichen Religionsform Schöpfung genannt wird. Sodass dann der Mensch zwar seine Sonderstellung innerhalb des Kosmos behält, aber auch die Umgebung, die Natur, die alle Erscheinungen, nicht nur die Tiere, sondern auch die Sonne und der Mond und all das, was die Welt ausmacht, als Inbegriff der Theologie und des großen Gesanges der Schöpfung vor Gott begriffen werden kann.
Aus heutiger Sicht kann man sagen, er war sowas wie der Erfinder einer grünen Theologie.
Franz von Assisi gibt sehr viel Potenzial her für eine Schöpfungstheologie, die man auch als ökologisch verstehen könnte. Denn auch heute ist es ja gerade unser Problem, dass die Sonderstellung des Menschen, die er auch bewusst in Anspruch genommen hat und bis heute vielfach in Anspruch nimmt, dazu führt, dass die Welt zugrunde gerichtet wird. Weil diese Sonderstellung eine exklusive Stellung ist, die letztlich auf Raubbau und Unterdrückung hinausläuft.
Machen wir in Sachen Sternstunden der Theologie wieder einen größeren Sprung, diesmal vom 13. ins 20. Jahrhundert, Herr Christoffersen. Unter den 28 Theologinnen und Theologen, die Sie in Ihrem Buch porträtieren, ist auch der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King. Seine Sternstunde, sein messianischer Traum, fiel in die Zeit, als das Radio und das Fernsehen längst erfunden waren. Deswegen hören wir erstmal, wie das klang.
I have a dream that one day This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
I Have a Dream, die Rede des Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington. War das nicht eher eine politische Sternstunde?
Der Sternstundenbegriff ist deshalb so praktikabel, weil er eine enorme Vielfalt hat. Er kann, wie es so schön heißt, semantisch unendlich aufgeladen werden. Und was eine Sternstunde ist, stellt sich häufig im Rückblick oder allererst in der Regel im Rückblick heraus. Und das Ereignis, was sich mit ihm verbindet, war eine typische Sternstunde, wenn ich den Begriff jetzt mal dort einsetze, im Hinblick auf die Verknüpfung von Biografie und authentischem eigenem Auftreten, von politischer Botschaft und von religiöser Untermauerung. Es ist also ein klassischer Fall dessen, was herkömmlicherweise als politische Theologie betrachtet wird. Der politische Anspruch des Theologischen drückt sich unmittelbar im Wunsch nach Gesellschaftsreform, wenn nicht sogar Revolution aus.
Und dann noch bei Martin Luther King sehr stark in einer Rhetorik vorgetragen, die sich ziemlich ans Alte und Neue Testament anlehnt.
Es ist eine ungeheure rhetorische Brillanz, die mit seinem Namen verbunden ist. Und er war dazu in der Lage, diese ganzen messianischen Hoffnungsgehalte der Prophetie und des Alten Testaments wieder zu erwecken und sie in den gegenwärtigen Moment, Paul Tillich hätte gesagt, in den Kairos der Zeit einzuschreiben, sodass jedem klar war, dass die Botschaft des Alten Testaments, die Befreiungsbotschaft der Propheten jetzt gültig ist, dass sie sich bezieht auf die Aufbruchsstimmung, die auch mit Kennedy verbunden ist, im Hinblick auf eine Überwindung der Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen, insbesondere zwischen den Schwarzen und Weißen, um die Begriffe mal so hart zu setzen, die in die damalige Zeit noch passen, in Amerika.
Kings Vater war selber auch ein Baptistenpfarrer und hat ihn ja bewusst ausgezeichnet, wenn man so will, mit dem Vornamen Martin Luther. Wie hat es denn Martin Luther King geprägt? Was hat er von der lutherischen Theologie übernommen?
Von Luther hat er zunächst und im Wesentlichen übernommen, dass ein bestimmter Kampfesgeist notwendig ist. Das ist nicht sein muss, dass eine Institution, so wie sie existiert, auf Dauer so bleibt, sondern dass man durch den klaren Bezug auf theologische Inhalte und auf das Befreiungspathos, das ja verbunden ist mit dem Neuen Testament, mit dem Christentum, man sich darauf bezieht, dass man dann auch alle einengenden Grenzen innerhalb des Staates überwinden kann. Also ein Hoffnungsüberschuss, so hätte das Ernst Bloch vielleicht formuliert, Zukunft in der Vergangenheit hat, sieht er bei Luther im Hinblick auf die Form, dass man verhärtete Strukturen überwindet.
Kings großes Lebensthema war die Gewaltlosigkeit. Er war an Gandhi orientiert bei der Methodik des zivilen Ungehorsams. Inwieweit hat King sich dabei auch auf Jesus berufen?
Wenn Sie massiv eingreifen in Strukturen des Staates, und das hat King getan in seiner Zeit, wenn Sie verfolgt werden, das kann man in dem Zusammenhang durchaus sagen, von bestimmten Geheimdiensten, die in Ihnen eine Gefahr sehen für den Systemerhalt, dann ist es ungeheuer wichtig, dass Sie eine Motivation haben, die Sie dazu treibt, durchzuhalten. Wenn Sie persönlich verfolgt und unterdrückt werden, wenn man Ihnen irgendwelche Dinge nachsagt, die Sie diskreditieren, dann brauchen Sie Kraft und Energie. Und in der Gestalt Jesus Christus fand King die Motivationsquelle. Und zwar nicht nur eine, die irgendwie so oder so interpretiert werden kann, sondern die durch ein unmittelbares Gottesbewusstsein sich auszeichnete, das darauf ausging, dass die Friedfertigkeit und die Überwindung, das Schaffen neuer Strukturen, Reich Gottes wäre der Begriff der Evangelisten, dass das etwas ist, womit man tatsächlich die Gesellschaft umgestalten kann.
Am Tag vor seiner Ermordung hielt King noch eine Ansprache in einer Kirche in Memphis, Tennessee, bei der er sagte, er habe das gelobte Land gesehen. War das gelobte Land nun dieser Traum, den Sie als Sternstunde bezeichnen?
In jeder Sternstunde steckt auch etwas Eschatologisches. Eschatologie heißt Lehre von den letzten Dingen, ist etwas, was das Diesseits überwindet und ins Jenseitige hineingeht. In das, was wir nicht bestimmen können, von dem wir aber hoffen, dass es das gibt und was uns auch von Jesus und vom Neuen Testament verheißen ist. Wenn Martin Luther King davon spricht, dass es etwas gibt, was ein gelobtes Land ist, und wenn dieses gelobte Land nicht identisch ist mit dem, was der Staat ist und was den Staat auszeichnet, dann ist es ein Überwindungspathos, was zum Ausdruck kommt. Und dann könnten Sie fast sagen, dass die eigentliche Sternstunde nicht in dieser Welt sich ereignet, sondern noch bevorsteht. Das heißt, in der Vollendung all dessen, was jetzt bruchstückhaft vorhanden ist, was durch Leid und Elend gekennzeichnet ist, dann wäre der zukünftige Kairos, die zukünftige Sternstunde, das, was eigentlich in der Substanz die Einheit von Gott und Mensch ausmacht, die alles diesseitig überschreitet.
Frauen sind ja nicht viele dabei bei den Sternstunden der Theologie, Herr Christoffersen. Das liegt einfach an der Geschichte. Sie haben Hildegard von Bingen mit aufgezählt und ihr Verhältnis zu Medizin und Mystik. Und Sie haben aus unserer Zeit Dorothee Sölle mit dabei. Warum?
Dorothee Sölle war eine ganz faszinierende Person. Eine Frau, die sich gegen enorme Widerstände durchsetzte, die sich theologisch orientiert hat an den großen Vorbildern der Zeit, den großen Lehrern, die es heute in dieser Form gar nicht mehr gibt, an Gogarten, insbesondere aber an Rudolf Bultmann. Und sie hat die Theologie niemals verstanden als reines philologisches Fach, sondern sie hat sich auch als Germanistin betätigt. Wir haben heute noch viele sehr schöne Gedichte auch von ihr, die gedruckt und überliefert sind. Und sie war der Meinung, dass die Theologie immer etwas aussagen muss über die Existenz des Menschen, über den Existenzkern, über all die Ängste und Hoffnungen und die Zuversicht, Befürchtungen, die wir haben. Und dass man dabei aber nicht, wie Rudolf Bultmann, ihr Lehrer, das getan hat, sich reduzieren darf auf das eher private, das eher unmittelbare Gottesverhältnis. Diese Vereinzelung wird Bultmann als Existenzialtheologen häufig vorgeworfen, sondern dass die politische Implikation herauskommen muss. Dass es also immer um eine Existenz, eine heutige Existenz in dieser Gesellschaft geht, die auch in ihren Unterdrückungsstrukturen zu überwinden ist.
Dafür hat sie ja gewaltig auch den Feminismus vorangetrieben, auch den theologischen Feminismus. Daran hat sie vor allem in ihren 12 Jahren in New York gearbeitet als Professorin. Stark geprägt wurde sie auch dann in ihrer politisch-theologischen Grundhaltung durch Reisen. Sie war in Vietnam zum Beispiel, das kriegserschütterte Land, und brachte die Erkenntnis mit, dass Auschwitz mit Auschwitz nicht zu Ende war. Also für sie wurde das ein richtiges Grundthema. Welche Konsequenzen sind aus Auschwitz für uns heutige zu ziehen?
Die These, die Dorothee Sölle aufstellte im Hinblick auf die permanente Präsenz von Auschwitz, denn das ist ja ihre eigentliche Aussage. Der Holocaust und Auschwitz sind keine Sache der Vergangenheit, sondern so etwas ereignet sich immer wieder wiederholt innerhalb dieser Geschichte. Gerade dort, wo Völker unterdrückt und vernichtet werden, denken Sie nur mal an Afrika. Das war so etwas, was Dorothee Sölle vor Augen hatte. Das war schon seinerzeit und ist es bleibend eine enorme Provokation. Sie hat es nicht so verstanden, dass etwa vergleichsweise mit dem Historikerstreit nun die Singularität von Auschwitz zu leugnen wäre. Das wäre ihr nie im Leben eingefallen, sondern es ging ihr um eine Strukturanalogie. Da muss man sehr fein differenzieren, wenn man sich mal in ihre Theologie hineinbegibt. Das bedeutet, dass sie sich fragt, was steckt eigentlich an politischer Gewalt und an Unterdrückung und an Vernichtungswillen hinter dem, was mit dem großen Symbol Auschwitz identifiziert wird, sodass sie aus dieser Strukturbestimmung sich die Frage stellen können, welche Unterdrückungselemente tauchen in unserer heutigen Gesellschaft noch auf, sodass der Effekt für einzelne Individuen verheerend ist, dass sie also auch aus dieser Überlegenheit eines Systems herausgedacht in die totale Vernichtung gedrängt werden. So radikal hat sie gedacht. Das war also eine sehr, sehr provokante These.
Mit ihrer Radikalität ist sie ja nicht nur in der katholischen Kirche in Köln immer wieder angeeckt mit den politischen Nachtgebeten, die sie dort veranstaltete, sondern auch in ihrer eigenen, ja sogar bei dem Kirchentag, für den sie ja eigentlich eine Art Ikone war. Sie hat das Ganze als eine Politisierung des Gewissens bezeichnet und hat eigentlich doch mehr als viele andere Theologen wirklich Politik, Theologie und Philosophie zusammengebracht.
Die feministische Theologie, und zu der gehört Dorothee Sölle ja auch, nicht nur zur politischen Theologie, hat immer den Anspruch, dass der Mensch als Ganzheit zu erfassen ist, als in seiner Identität unterdrücktes Individuum, nun zunächst einmal aus der Frauenperspektive. Das heißt, alle Trennungen, die damit anfangen, nun zu sagen, naja, die Unterdrückung betrifft ja nur den einen Teil des Menschen, sie ist vielleicht Teil des Systems und im Privaten ist sie ja gar nicht vorhanden, sind ein Irrglaube. Das heißt, der Mensch muss gefasst werden in seiner Gesamtsubstanz. Und das Element, womit man ihn am besten zu fassen bekommt, ist letztlich die Gewissensstruktur. Und wenn Sie eine Theologie auf das Gewissen zurückführen, das ist ja auch etwas Urreformatorisches letztlich, dann kommt dieser Mensch Ihnen nicht aus, dann muss er sich verhalten, dann kann er sich nicht einfach zurücklehnen, sondern er merkt im inneren Gerichtshof, wie Kant das formuliert hätte, dass etwas nicht stimmt. Und wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt, dann haben wir, so hat es Sölle gesehen, die Aufgabe, dazu beizutragen, dass es zu einer Überwindung dessen kommt, was nicht funktioniert. Und das hat sie mit einem ungeheuren Pathos vertreten und mit einer ungeheuren Verzweiflung, weil sie eine Person war, die all das, was sie umgab, so persönlich nahm, dass sie es als eigenes Leid wahrgenommen hat. Und es ist, gehört eine sehr starke Psyche dazu, über Jahrzehnte hinweg so etwas überhaupt zu ertragen.
Dorothee Sölle verstarb vor 9 Jahren und hinterließ sehr viele wichtige Bücher, die heute unbedingt noch aktuell auch zu lesen sind. Sie hinterließ auch eine sehr interessante Biografie, Gegenwind. Und sie hinterließ auch Radiointerviews, zum Beispiel auch bei uns auf DRS2.
Also für mich hat Auschwitz eigentlich nicht so sehr das Hoffen in Frage gestellt, sondern wirklich die Grundlagen unserer Welt. Also zunächst mal die Grundlagen meines Elternhauses, also des bildungsbürgerlichen Humanismus, eines nachchristlichen Humanismus, damals einem nichtchristlichen Elternhaus oder postchristlich, würde man heute sagen. Und das war nicht sehr wichtig, ob man in die Kirche ging oder nicht. Also ob man intelligent war, war wichtig. Ob man ehrlich war wichtig. Und ob man gegen die Nazis war, das war wichtig. Das waren wichtige Kriterien für Menschen, die zu beurteilen. Und dann fand ich diese Grundlage meiner Eltern in der beginnenden Auseinandersetzung, also in der Pubertät bei mir und der Kritik der Eltern, die fand ich zu schwach, zu ohnmächtig. Das hat mich ins Christentum geführt, also zum Widerstand, also zu Jesus von Nazareth, ja, und Dietrich Bonhoeffer und Sophie Scholl und viele, viele andere, und die für mich sehr wichtig waren.
Seine erste Reise führte ihn 1979 in die Dominikanische Republik. Die letzte von 104 Pastoralreisen war 2004, jene nach Lourdes. Sie beginnen Ihr Buch über die Sternstunden der Theologie mit Paulus, Herr Christoffersen, und Sie hören auf mit Papst Johannes Paul II. Sie beschreiben ihn ausführlich, auch gerade in der Zeit, in der er dieses schwere Attentat erleiden musste. Was für einen zeitgeschichtlichen oder heilsgeschichtlichen Rang hat denn dieses Attentat für den Papst?
Sie formulieren das sehr richtig, wenn Sie fragen, welchen heilsgeschichtlichen Rang hatte das Attentat für den Papst. Es ist nämlich eine Aussage, die er trifft, die eine Kombination darstellt aus eigenem biografischem Erleben und eigenem Urteil, theologischen Urteil. Das heißt, der Papst selbst hat dieses Attentat in die Heilsgeschichte Gottes eingeschrieben. Etwa dadurch, dass unterstrichen, dass er eine dieser Kugeln nach Fatima gegeben hat. Und auch die Prophezeiungen, die im Zusammenhang mit diesem großen Wallfahrtsort Fatima stehen, sind ja aufs Engste verknüpft im Hinblick auf die Erfüllung ihres Verheißungspotenzials, im Hinblick auf dieses Attentat. Das ist eine ganz verwickelte, hochgradig fast mystische Geschichte, die es ermöglicht, daran anzuknüpfen und heilsgeschichtliche Spekulationen anzustellen. Das Besondere an Johannes Paul II. War, dass er dazu in der Lage gewesen ist, sich selbst als Instrument der Verheißung Gottes zu begreifen. Nehmen Sie nur mal das viel zitierte Motiv der Überwindung des Kommunismus im Rahmen der UdSSR. Es gab kaum einen Papst, der so wirkmächtig eingegriffen hat in die Zeitläufe, im größten weltgeschichtlichen Sinn. Ob das nun so alles stimmt, darüber streiten sich die Politikwissenschaftler und Historiker durchaus. Man kann da seine Zweifel haben, ob es nicht etwas überbewertet ist. Aber es ist eine politische Theologie eigener Art, die er dort vertritt.
Natürlich auch umgekehrt sehr stark eingegriffen, zum Beispiel gegen die Befreiungstheologie in südlichen Amerika. Überhaupt war er ja moralisch ungeheuer rigide, er war auch gegenüber den Frauen absolut rigide. Und trotzdem haben Sie ihm so zugejubelt. Was war denn diese besondere Ausstrahlung?
Die besondere Ausstrahlung dieses Papstes ist keine, die einfach nur aus seiner Person so hervorging, sondern die war auch kreiert. Die war medienwirksam zum Ausdruck gebracht. Er ist, ohne ihm zu nahe zu treten, ein Schauspieler gewesen im besten Sinne. Und er war jemand, der so ähnlich wie Helmut Schmidt es heute noch ist, dazu in der Lage ist, alle Register zu ziehen. Und wenn Sie dann Hunderttausende vor sich haben und wissen, wie Sie sich inszenieren, und wenn Sie dazu in der Lage sind und fähig sind, die sogenannte Schauseite der Macht auch wirkmächtig zu unterstreichen, Und wenn sie ein Leben führen, das keinen Zweifel daran lässt, dass sie es ernst meinen, was sie da tun, und das nicht nur als Fassade betrachten, sondern als tatsächlichen Ausdruck ihrer Wahrnehmung, ihrer Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung der Institution, kann das einen Vorbildcharakter haben, sodass ihnen dann die Leute zujubeln, die eigentlich, wenn man sie ernsthaft gezielt fragen würde, mit den Einzelbotschaften womöglich gar nicht einverstanden sind, aber die Gesamtperformance so glaubwürdig finden, dass sie dem dann zunächst einmal zustimmen.
Und er war bei all seinen politischen, man könnte sagen auch Widersprüchen, er war ja auch sehr stark gegen den Irakkrieg kurz vor seinem Tod noch, er hat sich immer sehr stark für die Gerechtigkeit auch eingesetzt, gerade auch die Gerechtigkeit zwischen Reich und Arm und oben und unten, und da können wir jetzt auch nochmal einen Ausschnitt hören.
Die Arbeit ist unverzichtbarer Bestand menschlicher Würde. Wegen dieser grundlegenden Bedeutung darf die Arbeit nicht das Privileg nur eines Teiles der Menschheit sein. Hier ist die Solidarität aller gefordert, derjenigen, die über Kapital und Produktionsmittel verfügen, wie auch aller, die bereits Arbeit haben. Ohne Opfer und Kompromiss kann die Arbeitslosigkeit wohl kaum wirksam bekämpft werden.
Johannes Paul II. War ein Papst zudem noch der ganz eindrucksvollen Bilder und auch der eindrucksvollen Gesten, gilt als der erste große Medienpapst. Sein langes Parkinson-Leiden dann am Ende hat er auch der Öffentlichkeit, wenn man so will, multimedial präsentiert. Also wir haben alle daran teilgenommen. Er hat sogar noch einmal den Ostersegen Urbi et Orbi 2005 austeilen wollen und da hat ihm die Stimme versagt. Wie interpretieren Sie denn dieses, sagen wir, öffentliche Sterben des Papstes?
Über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, ist das Phänomen, das wir alle beobachten können, dass der Tod aus dem Leben verdrängt wird. Die Menschen sterben, aber sie sterben nicht öffentlich. Das ist etwas, was für das Bewusstsein im Hinblick auf die Wahrnehmung und auch die Selbstwahrnehmung der eigenen Sterblichkeit von existenzieller Bedeutung ist. Der Tod hat keinen Platz. Wenn nun so eine zentrale religiöse Leitgestalt wie der Papst sein Sterben öffentlich zeigt und wenn der ganze damit verbundene Medienzusammenhang als öffentliche Inszenierung des langsamen Sterbens sich präsentiert und dargestellt wird, dann wird der Tod in die Öffentlichkeit gerückt und dann wird gleichzeitig damit unterstrichen, was auch schon die Jahrzehnte vorher die Grundaussage dieses Papstes gewesen ist, dass der Mensch sich als leidende Kreatur durchaus zu verstehen hat und dass der Tod zum Leben dazugehört und dass eine Welt, die den Tod aus dem Leben herausdrängt, einer Illusion unterliegt. Und das etwas makabere Ereignis, das ja durchaus viele auch in seiner Ambivalenz wahrgenommen haben, war, dass dort dieser Papst wirklich ans Ende seiner Leistung kam und bis ans Limit dessen ging, was überhaupt präsentiert werden konnte. Am Ende versagte ihm die Stimme, sodass das Schweigen übrig blieb. Ein größeres Symbol als das Versagen der Stimme als letzte Botschaft kann eigentlich nicht gesetzt werden, weil sie damit schon den Übergang im Grunde andeuten, das langsame Herausfallen aus dieser Welt in das, was als jenseitige Welt wohl wartet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.